Präsidentschaftswahl in den USA ist entschieden. Joe Biden verhindert eine zweite Amtszeit von Donald Trump und wird am 20. Januar ins Weiße Haus einziehen. Unklar ist allerdings noch, ob die Demokraten auch die Mehrheit im Senat gewinnen und somit durchregieren können. Letzte Entscheidungen fallen in North Carolina, Georgia und in Alaska. Darum geht's in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt. Alle Folgen gibt's auf ntv.de und in der NTV-App, bei AudioNow und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Kevin Schulte. Hallo.
He's killed a bear, caught lots of fish, not swayed by party politics. Independent healthcare pro, running for Senate, Dr. Al Gross, Alaska's own bear doctor.
Wie viele Menschen Al Gross gewählt haben, weil sie seinen Song nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben, wissen wir nicht. Aber der selbsternannte Bärendoktor hat sich einen Namen gemacht, nicht nur in seiner Heimat Alaska, nicht nur aufgrund seines bunten Lebenslaufs. Al Gross hat sich als Fischer sein Medizinstudium finanziert und aus Selbstschutz sogar einmal einen Grizzlybären getötet. Mittlerweile ist er ein erfolgreicher Chirurg und vielleicht auch bald ein erfolgreicher Politiker. Als unabhängiger Kandidat will er in der republikanischen Hochburg im äußersten Nordwesten der USA einen Senatssitz erobern und so den Sprung nach Washington schaffen. Dort könnte er den Demokraten völlig unverhofft einen wichtigen Sitz im Kampf um die Mehrheit schenken. Denn während die Präsidentschaftswahl entschieden ist, sind in der zweiten Kongresskammer noch insgesamt 4 Plätze zu vergeben, erklärte US-Politikexperte Christian Lammert von der Freien Universität Berlin.
Davon sind 2 ganz wichtige, weil es da nämlich noch einen Runoff gibt, eine Nachwahl sozusagen, wo die Spitzenkandidaten nochmal gegeneinander antreten müssen. Und das ist in Georgia. Beide Senatorensitze mussten da neu vergeben werden.
Vor den Wahlen hatten die Republikaner eine komfortable Mehrheit im Senat. 53 der 100 Senatoren gehörten der Grand Old Party an. Diese Quote wird jetzt nicht mehr zu halten sein. Die Republikaner haben 48 Plätze sicher. Das Rennen in North Carolina ist noch nicht entschieden. Es sieht aber so aus, als könnte der republikanische Amtsinhaber Tom Tillis gewinnen. Auch in Alaska deutet vieles darauf hin, dass Dan Sullivan für die Republikaner im Amt bestätigt wird. Aber im flächenmäßig größten Staat der USA müssen noch gut 45% der abgegebenen Stimmen ausgezählt werden. Und Al Gross verbreitet Hoffnung, dass er am Ende vorne liegt, obwohl er bislang nur halb so viele Stimmen bekommen hat wie Dan Sullivan. Der von den Demokraten unterstützte Gross glaubt, dass die Briefwähler ihm genauso wie Joe Biden den Sieg bringen werden. Aber bis es ein Ergebnis gibt, dauert es noch. Erst am 10. November hat Alaska überhaupt angefangen, die Briefwahlstimmen auszuzählen, erklärt Christian Lammert.
Kompliziert ist es wahrscheinlich nicht. Es ist nur so, dass jeder Bundesstaat festlegt, welche Wahlzettel er wann auszählt. Das heißt, fängt man erst an mit den Briefwahlunterlagen, fängt man erst an mit den Early Voting, also die, die schon vor dem Wahltag abgegeben worden oder die, die am Wahltag abgegeben worden sind. Und Alaska hat entschieden. Sie fangen erst an, die Briefwahlunterlagen auszuzählen, 2 Wochen nach der Wahl. Man hat Zeit, der neue Kongress konstituiert sich erst im Januar, also ist auch eigentlich keine Hektik vorgeschrieben und diese Zeit nimmt sich Alaska. Aber momentan führt eben der republikanische Kandidat da mit fast 65%. Deswegen werden wir da auch keine Überraschung erwarten.
Ein Sieg von Al Gross käme also aus dem Nichts. Deshalb setzen die Demokraten alle Kraft auf Georgia. Dort finden am 5. Januar 2 Stichwahlen statt. Im ersten Wahlgang hatte der republikanische Senator David Perdue die absolute Mehrheit im Duell mit dem demokratischen Herausforderer John Ossoff knapp verpasst. Und auch das Rennen um den zweiten Senatssitz fand noch keinen klaren Sieger. Christian Lammert kann sich aber nicht vorstellen, dass beide Sitze in der Stichwahl an die Demokraten gehen, obwohl ihre Ergebnisse im Südstaat in den letzten Jahren mit jeder Wahl etwas besser geworden sind.
Wir haben zwar jetzt in den letzten 2 Jahren besonders initiiert von Stacey Abrahams gesehen, dass unheimlich viele neue Wähler in Georgia registriert worden sind, davon unheimlich viele Afroamerikaner, die vorher kein Wahlrecht hatten. Das hat jetzt die Demokraten eigentlich konkurrenzfähig gemacht. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, und das ist ja auch die Besonderheit in Georgia, ein Rennen ist ziemlich knapp. Also da ist es wirklich 49 zu 47 für die Republikaner ausgegangen, aber mit leichtem Vorteil für die Republikaner. Beim anderen Rennen waren noch zwei Republikaner im Rennen und ein Demokrat. Da haben sich die Republikaner gegenseitig die Stimmen weggenommen. Und da könnte es natürlich sein, dass dann im Nachwahlgang sich diese Stimmen auf den republikanischen Kandidaten konzentrieren. Also meine Prognose ist, die Demokraten haben vielleicht die Chance, einen Sitz noch zu gewinnen, eine Wahl dort in Georgia. Die zweite ist ziemlich ausgeschlossen.
Die Nachwahlen in Georgia sind unabhängig von den Ergebnissen in Alaska und in North Carolina entscheidend für die Mehrheitsverhältnisse im Senat. Gelingt es den Demokraten, beide Stichwahlen in Georgia zu gewinnen, kämen sie wie die Republikaner auf 50 Sitze. Dann könnte Joe Biden als Präsident durchregieren, weil bei Stimmgleichstand Kamala Harris als designierte Senatspräsidentin die entscheidende Stimme hätte. Christian Lammert erwartet allerdings aufgrund der Zwischenstände in North Carolina und in Alaska und der Ergebnisse im ersten Wahlgang in Georgia, dass die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen werden. Dadurch hätte es der kommende Präsident Joe Biden deutlich schwerer, große politische Vorhaben umzusetzen.
Biden müsste auf die Republikaner zugehen, auf einige Senatoren im Senat zugehen und hoffen, dass überparteiliche Zusammenarbeit vielleicht wieder eher möglich ist, als das jetzt in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten der Fall ist. Sonst hat er Schwierigkeiten, sein Personal bestätigt zu bekommen. Sonst kriegt er keine Politikinitiativen umgesetzt und er müsste ähnlich wie Donald Trump in den letzten 4 Jahren hauptsächlich auf Exekutivanordnungen zurückgreifen, um zu regieren. Das ist nur begrenzt möglich und er kann keine umfassenden Reformen wie eine Gesundheitsreform oder eine Einwanderungsreform umsetzen, weil ihm dafür die Mehrheiten fehlen. Das heißt, es wird schwieriger für ihn zu regieren. Auf der anderen Seite würde es wahrscheinlich die eigene Partei auch ein bisschen disziplinieren, weil die Partei weiß, man braucht die Unterstützung der Republikaner und dann kann man nicht so mit extremen Forderungen jetzt in die Öffentlichkeit gehen. Und das könnte es Biden dann auch wieder ein bisschen einfacher machen, wenn er nicht aus der eigenen Partei immer radikalere Forderungen sich entgegensieht.
Sollten die Demokraten in der Minderheit bleiben, müsste Joe Biden seine ganze Erfahrung ausspielen. Der 77-Jährige saß von 1973 bis 2009, also fast sein halbes Leben lang, als Vertreter von Delaware im Senat und hat in der Zeit viele Kompromisse geschlossen.
Er kennt die Leute, er hat auch bewiesen in seiner Zeit im Kongress und auch als Vizepräsident, dass er in der Lage war, mit einigen Republikanern zu reden und auch Initiativen zu starten. Er war eng befreundet, zum Beispiel auch mit John McCain, dem ehemaligen Senator der Republikaner, der verstorben ist. Also da ist er bekannt für, dass er Brücken bauen kann. Auch Kamala Harris hat Erfahrung im Kongress, das kann ihr auch hier helfen. Sie war Senatorin, sie kommt also nicht, wie sonst immer üblich, entweder von außen oder aus einem Gouverneursposten. Auch hier hat sie Beziehungen zu Senatoren. Und sowas kann natürlich helfen, wenn man die Leute bereits kennt und auch willens ist, über die Parteigrenzen hinweg Bündnisse zu schließen.
Als große Unbekannte über allen und allem hinweg dürfte aber auch in den nächsten 4 Jahren Donald Trump schweben. Die Möglichkeit, dass er 2024 nochmal antritt, steht im Raum. Als Strippenzieher könnte er bis dahin Gesetzesvorhaben aus dem Hintergrund torpedieren und dabei auf republikanische Hardliner im Senat zählen. Allen voran auf Mehrheitsführer Mitch McConnell, sagt Christian Lammert.
Mitch McConnell ist ein wirklich guter Politiker im Sinne von den eigenen Laden zusammenzuhalten. Das hat er die letzten 4 Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht und ich sehe keinen Grund, warum er von dieser Strategie abrücken sollte. Er hat sich jetzt auch noch wieder hinter Trump gestellt, hat all die Forderungen, die Trump mit Blick auf Unregelmäßigkeiten bei der Wahl artikuliert hat, unterstützt. Also hier sieht man, dass Mitch McConnell, der wieder wahrscheinlich Mehrheitsführer im Senat werden wird, keinerlei Anzeichen dafür zeigt, dass er willens ist, eine kooperativere Haltung gegenüber den Demokraten einzunehmen. Also das wird wieder eine wirkliche Bastion der Republikaner, die Biden knacken muss, um irgendwelche Reformen durchzusetzen. Und das ist momentan gerade jetzt mit Blick auf die Covid-Pandemie und auch die Wirtschaftskrise ganz wichtig, weil die USA brauchen momentan ein Konjunkturpaket, um die Gesellschaft wieder aus dieser Wirtschaftskrise rauszubekommen. Und das geht nur zusammen mit den Republikanern. Und wenn die sich hier querstellen, dann kann das negative Folgen für die US-Wirtschaft haben.
Um die USA nach all dem Chaos der vergangenen Monate wieder auf Kurs zu bringen, reicht ein Amtswechsel im Weißen Haus nicht aus. Der gewählte Präsident Joe Biden wird auf die Unterstützung vom Senat angewiesen sein. Sollten die Republikaner aber ihre Mehrheit dort behalten, könnten sie die Politik von Biden und Harris blockieren. Oder aber es finden sich doch noch ein paar Republikaner, die nicht bereit sind, Donald Trump und Mitch McConnell willenlos zu folgen.
Es gibt in den USA keine Fraktionsdisziplin. Also die eigene Partei kann die Abgeordneten nicht zwingen, mit der eigenen Linie, mit der eigenen Partei abzustimmen. Das war auch in den 50, 60er Jahren kaum der Fall. Da haben in fast 50% der Fälle Abgeordnete der Republikaner oder Demokraten mit der anderen Partei gestimmt, weil sie in bestimmten Politikprojekten eben anderer Meinung waren und die Parteien ziemlich schwach waren. Jetzt seit den 90er Jahren haben wir im Zuge der extremen parteipolitischen Polarisierung einen quasi Fraktionszwang in beiden Kammern. In fast 100% stimmen jetzt die Abgeordneten mit der eigenen Parteiführung ab. Und das macht es natürlich extrem schwierig für eine überparteiliche Koalitionsfindung.
Eine Tatsache, die auch Al Gross kritisiert, sein Konkurrent, der Republikaner Dan Sullivan, stimmt in 97% aller Fälle so ab, wie Mitch McConnell es vorgibt. Aber in Alaska funktioniert das nicht, sagt der selbsternannte Bärendoktor. In der Wildnis überlebt nur, wer selber denken kann.
Dan Sullivan's voted with his party 97% of the time. Out here, if you can't think for yourself, you won't survive.
Das war wieder was gelernt zum Rennen um den US-Senat. Ich bin Kevin Schulte, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.